请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 9. Juni 2026 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend die Business News. Diesmal gibt es eine kurze Nachbetrachtung der Computex 2026. Anschließend Schlagzeilen der Woche mit Chubby Hue und mir Ilon Huang. Am 28. Mai haben der Präsident der Philippinen Ferdinand Marcos Jr. und die japanische Premierministerin Sanae Takaichi in einer gemeinsamen Erklärung unter anderem verkündet, dass man Verhandlungen über die Abgrenzung der ausschließlichen Wirtschaftszone starten wolle. Wie betreffen diese Gespräche bzw. diese ausschließliche Wirtschaftszone Taiwan und wie hat Taiwan bisher reagiert? Darüber sprechen Chubby Hui und ich heute in Schlagzeilen der Woche. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwan nimmt erstmals an einem NATO-Dialog teil. Südkoreanische Delegation will Kooperation mit Taiwan ausbauen. Und Außenminister dankt Australien und Neuseeland für gemeinsame Erklärung zur Taiwanstraße. Und nun die Meldungen im Einzelnen. In einer historischen Premiere nahmen taiwanische Vertreter vergangene Woche von Mittwoch bis Freitag am Riga Strategic Communications Dialog in Riga, Lettland teil. Erstmals wurde bei der Veranstaltung eine eigene Diskussionsrunde zum Thema Taiwan durchgeführt. Die Veranstalter, das NATO Strategic Communications Center of Excellence, zeigte auf seiner Webseite die taiwanische Nationalflagge sowie die offiziellen Titel der taiwanischen Teilnehmer. Zu den taiwanischen Vertretern gehörten der stellvertretende Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrates, Lin Fei Fan, sowie die stellvertretende Leiterin der taiwanischen Vertretung im Vereinigten Königreich, Jiang Ya-qi. Neben der Taiwan-Sitzung mit dem Titel Taiwan Navigating Strategic Communication in a Tense Environment umfasste die Konferenz auch Diskussionen über Japan und die indopazifische Region. Dies spiegelte das wachsende Interesse der NATO am Indopazifik wider, erklärte Taiwans Nationaler Sicherheitsrat. Eine parteiübergreifende Delegation südkoreanischer Abgeordneter besucht derzeit Taiwan und traf am Montag mit dem stellvertretenden Außenminister Wu Jae-jung zusammen. Wu betonte dabei, dass Taiwan und Südkorea beide demokratische Staaten seien, die sich gegen autoritäre Expansion behaupteten und dass es eine solide Grundlage für Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur, Handel und Halbleiterindustrie gebe. Er fügte hinzu, dass die Aufrechterhaltung eines freien und demokratischen Taiwans auch im nationalen Interesse Südkoreas liege und sprach sich für eine Vertiefung der Kooperation in verschiedenen Bereichen aus. Der südkoreanische Abgeordnete Park So-jung, der sich seit langem mit Taiwans Wirtschaft und Halbleiterindustrie befasst, erklärte, dass Taiwans industrielle und wirtschaftliche Erfahrung wichtige Impulse für Südkorea liefern könnte. Er äußerte zudem Interesse an einer stärkeren Zusammenarbeit im Bereich Kunst und Kultur. Die taiwanischen Abgeordneten Wu Pei und Zhong Guo signalisierten ihre Bereitschaft, kulturelle und künstlerische Austauschprogramme zwischen Taiwan und Südkorea zu fördern. Der südkoreanische Abgeordnete Kwak Song-yong begrüßte wiederum den Ausbau von Austauschformaten zwischen beiden Hauptstädten. Taiwans Außenminister Lin Jialong hat am Montag, dem 8. Juni, dem australischen Premierminister Anthony Albanese sowie dem neuseeländischen Premierminister Christopher Luxon für ihre gemeinsame Erklärung zur Lage in der Taiwanstraße gedankt. In der am Samstag, dem 6. Juni veröffentlichten Erklärung bekräftigten Australien und Neuseeland ihre Unterstützung für Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße. Zudem äußerten sie Besorgnis über zunehmende Spannungen im Ostchinesischen Meer und im Südchinesischen Meer. Beide Regierungschefs verwiesen auf verstärkte destabilisierende Aktivitäten in der Region, darunter die zunehmende Militarisierung umstrittener Inseln im Südchinesischen Meer. Sie riefen alle Beteiligten dazu auf, das Völkerrecht zu respektieren und maritime Streitigkeiten ausschließlich mit friedlichen Mitteln zu lösen. Das taiwanische Außenministerium betonte, dass Australien und Neuseeland wichtige Partner Taiwans im Indopazifik seien, die gemeinsame Werte wie Demokratie und Freiheit teilten. Taiwan begrüße daher die fortgesetzte Aufmerksamkeit beider Länder für Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße sowie im Süd- und Ostchinesischen Meer. Taiwans Präsident Tsai Ing-wen hat in einer vorab aufgezeichneten Ansprache am Dienstag beim ersten internationalen Forum zu Shinzo Abe und modernen Japan-Studien seine Hoffnung auf eine weitere Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Taiwan und Japan geäußert. Die Veranstaltung wurde vom Shinzo Abe Research Center der Taipei Nationalen Zhengzhou-Universität in Tokio organisiert. Sie stand unter dem Thema Abes große Strategie und die Beziehungen Taiwan und Japan als Eckpfeiler des Indo-Pazifiks. Das Zentrum ist das weltweit erste Forschungszentrum, das dem ehemaligen japanischen Premierminister Shinzo Abe gewidmet ist. Präsident Lai erinnerte daran, dass er bereits an der Eröffnung des Zentrums im vergangenen Jahr teilgenommen habe und bezeichnete es als wichtige Plattform sowohl für akademischen Austausch als auch für die taiwanisch-japanische Zusammenarbeit. Abe sei ein visionärer Staatsmann gewesen, dessen Konzept eines freien und offenen Indo-Pazifiks die regionale Stabilität und Prosperität nachhaltig geprägt habe. Der Präsident hob zudem hervor, dass Taiwan und Japan im vergangenen Jahr mit dem Abschluss eines digitalen Handelsabkommens einen bedeutenden Schritt in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit gemacht hätten. Künftig solle die Kooperation in allen Bereichen weiter ausgebaut werden, um beiden Seiten Vorteile zu bringen. Der Taipei Zoo hat am Samstag ein Paar gefährdeter roter Panda aus China aufgenommen. Es handelt sich um den ersten Tieraustausch dieser Art zwischen Taiwan und China seit mehr als einem Jahrzehnt, zu einem Zeitpunkt, an dem die Beziehungen zwischen beiden Seiten weiterhin angespannt sind. Die Tiere, ein dreijähriges Männchen und ein zweijähriges Weibchen, werden zunächst einen Monat in Quarantäne verbringen. Anschließend sollen sie schrittweise an ihre neue Umgebung im Zoo gewöhnt werden, bevor sie der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Bislang haben die beiden roten Pandas noch keinen Namen erhalten. Nach Angaben des Zoos begann das Männchen sofort, sein neues Gehege zu erkunden und Nahrung aufzunehmen. Das Weibchen zeigte sich dagegen zunächst zurückhaltender und beobachtete die Umgebung vorsichtig aus der Distanz. Taipei erhielt zuletzt im Jahr 2014 rote Pandas von einem Zoo in der chinesischen Provinz Fujian. Rote Pandas sind unter anderem in China, Nepal, Laos und Myanmar heimisch. Im Rahmen des Austauschs wird Taipei seinerseits Weißhandgibbon nach Shanghai schicken. Obwohl die offiziellen Kontakte zwischen den Regierungen in Peking und Taipei seit Jahren weitgehend eingefroren sind, bestehen auf kommunaler Ebene weiterhin einzelne Austauschprogramme. Und damit kommen wir zur Börse. Die Aktienkurse in Taiwan legten am Dienstag deutlich zu. Angeführt wurde die Erholung erneut vom Elektroniksektor, nachdem Technologieaktien in den USA in der Nacht zuvor stark gestiegen waren. Zudem verlagerten Anleger ihre Käufe auf Finanzwerte, was dem Gesamtdruck zusätzlichen Auftrieb verlieh, erklärten Händler. Nach der Erholung der US-Märkte über Nacht verbesserte sich die Marktstimmung deutlich. Dies veranlasste die Anleger dazu, die Kursrückgänge zum Einstieg zu nutzen, so die Händler weiter. So schloss der TAIX heute 1201,66 Punkte oder 2,76% im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 44.704,44 Punkten. Das Handelsvolumen lag am heutigen Dienstag bei gut 1,15 Billionen Taiwan-Dollar. Das sind umgerechnet etwa 31,5 Milliarden Euro. Und zum Abschluss der Wetterbericht. Eine Wetterfront und die für die Jahreszeit typischen südöstlichen Winde, die derzeit über Taiwan verweilen, sorgten am Dienstag im ganzen Land zu Starkregenfällen und örtlichen Gewittern. Die Höchsttemperaturen erreichten dabei in Nord- und Zentral-Taiwan 26 bis 27 Grad und in Süd-Taiwan 28 bis 29 Grad. Nun die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 10. Juni 2026. Auch am Mittwoch bleibt Taiwan unter dem Einfluss der Wetterfront und südöstlicher Winde und es kommt weiterhin zu teilweise heftigen, sintflutartigen Niederschlägen. Die Höchsttemperaturen erreichen im Norden 24 bis 26 Grad, in Zentral-Taiwan 27 bis 29 Grad und in Süd-Taiwan 29 bis 30 Grad. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Dienstag, den 9. Juni 2026.
Die Business News, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur, von Unternehmen und Märkten.
Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe der Business News, heute mit einer kurzen Nachbetrachtung der Computex 2026. Die Computex 2026, Asiens führende B2B-Technologiemesse, fand vergangene Woche in Taipei statt. Die Taipei Computer Association, einer der Mitveranstalter der Computex, erklärte, dass die Computex 2026 angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach KI-gestützter digitaler Transformation in allen Branchen sowie des Aufkommens der Token Economy unter dem Motto AI Together, also KI zusammen oder zusammen KI, stattfand. Die Messe präsentierte eine umfassende KI-Lieferkette, die Cloud, Edge und Endpunkt-Computing umfasste und die Entwicklung wichtiger Anwendungen wie Agentic AI, Physical AI, Gen AI, KI-Agenten und Large Language Models unterstützt. Die Computex Taipei 2026 zeigte eine breite Palette neuer Technologien, Produkte und Lösungen, darunter KI-Rechenzentren, KI-Server, KI-Racks, KI-PCs, KI-Workstations, KI-Interference-Chips, Co-Packaged Optics, Flüssigkühlung, KI-Robotik, Drohnen, Elektrofahrzeuge, autonome Fahrzeuge, ADAS-Systeme, private 5G-Netze, 6G-Kommunikation, Satelliten im niedrigen Erdorbit, Raumfahrttechnologien, Cybersicherheit, Energiespeichersysteme, recycelte Materialien sowie Lösungen für Netto-Null-Emissionen, so die Taipei Computer Association. Darüber hinaus wurden anwendungsorientierte Lösungen für Smart Retail, intelligente Fertigung, Smart Healthcare und Gesundheitsmanagement, intelligente Verkehrssysteme sowie Smart Cities präsentiert. Nach Angaben der Taipei Computer Association zog die Computex Taipei 2026 während der viertägigen Veranstaltung insgesamt 111.312 Fachbesuchern aus 152 Ländern und Regionen an. Die 10 wichtigsten Herkunftsländer und Regionen der Besucher waren Japan, die Vereinigten Staaten, Südkorea, China, Hongkong, Singapur, Vietnam, Indien, Thailand und Malaysia. Dies unterstreiche, dass die praktische Umsetzung von KI sowie die Token Economy zu den prägenden Themen der digitalen Transformation in der globalen Technologiebranche und in nahezu allen Wirtschaftszweigen weltweit geworden seien. Doch auch während der aus Sicht der Taipei Computer Association so erfolgreichen Computex 2026 kam die Rede immer wieder auf die Bedrohung durch China. Nicht nur standen sich am letzten Tag der Computex die taiwanische Küstenwache und chinesische Einheiten im umstrittenen südchinesischen Meer gegenüber. Auch meldete Taiwans Verteidigungsministerium während der Computex vom 2. bis 5. Juni 79 chinesische Militärflugzeuge in der Nähe der Insel. Dies erinnerte viele Messeteilnehmer eindringlich an die Risiken für die globale Lieferkette, sollte Peking seine Drohungen wahrmachen und Taiwan gewaltsam unter seine Kontrolle bringen, schrieb Reuters. Zur Erinnerung, Taiwan beherbergt TSMC, den weltweit größten Auftragsfertiger für Halbleiter und Zulieferer von Nvidia und Apple, sowie Foxconn, den größten Hersteller von Nvidia-Servern. Hinzu kommt eine Vielzahl weiterer Unternehmen, die entlang der gesamten KI-Hardware-Wertschöpfungskette tätig sind. Milliarden US-Dollar werden derzeit in Taiwan investiert, um die Hardware für die sogenannte KI-Revolution zu produzieren. Gleichzeitig birgt diese Konzentration erhebliche Risiken, erklärte David Feith, Senior Fellow der US-amerikanischen Denkfabrik Hudson Institute und ehemaliger stellvertretender Staatssekretär im US-Außenministerium. Es gibt eine enorme Sicherheitsbedrohung und sie geht von Peking aus, sagte er Reuters auf einem Forum in Taipei, das von der taiwanischen Denkfabrik DIST organisiert wurde, die wiederum vom Nationalen Rat für Wissenschaft und Technologie unterstützt wird. Ich denke, dass die Märkte weltweit und auch die Regierungen das Risiko einer Krise unterschätzen. Nvidia-CEO Jensen Huang hat er noch im vergangenen Monat erklärt, dass sein Unternehmen künftig jährlich rund 150 Milliarden US-Dollar in Taiwan ausgeben werde. Vor 5 Jahren lag dieser Betrag noch bei etwa 10 bis 15 Milliarden US-Dollar. Soweit eine kurze Nachbetrachtung der Computex 2026. Eine etwas ausführlichere Version finden Sie auf unserer Webseite. Und weiter geht es nun mit den Schlagzeilen der Woche. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
Chiu Bi-Hui
und Ilong Huang. Am 28. Mai haben der Präsident der Philippinen, Ferdinand Marcos Jr., und die japanische Premierministerin Sanae Takaichi in einer gemeinsamen Erklärung unter anderem verkündet, dass man Verhandlungen über die Abgrenzung der ausschließlichen Wirtschaftszonen der beiden Länder starten wolle. Wie betreffen diese Gespräche bzw. diese ausschließlichen Wirtschaftszonen Taiwan und wie hat Taiwan bisher reagiert? Darüber sprechen wir heute in Schlagzeilen der Woche. Und vielleicht erkläre ich einmal ganz kurz, was so eine ausschließliche Wirtschaftszone ist. Als ausschließliche Wirtschaftszone wird nach Artikel 55 des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen das Meeresgebiet jenseits des Küstenmeeres bezeichnet. Küstenmeer und ausschließliche Wirtschaftszone dürfen zusammen bis zu 200 Seemeilen, also etwa 370 Kilometer ab der Basislinie betragen. Zu den souveränen Rechten gehören dabei die Erforschung und Ausbeutung, Erhaltung und Bewirtschaftung der lebenden und nicht lebenden natürlichen Ressourcen der Gewässer über dem Meeresboden, maßgeblich durch Fischerei, des Meeresbodens und seines Untergrunds durch Meeresbergbau im Rahmen zum Beispiel von Sand, Kies und Kohlenstoffgewinnung sowie anderer Tätigkeiten zur wirtschaftlichen Erforschung und Ausbeutung der Zone wie der Stromerzeugung, insbesondere durch Offshore-Windparks und Meeresströmungskraftwerke. Also eine kurze Übersicht, da kommen noch ein paar andere Regeln dazu oder beziehungsweise noch andere Rechte dazu. Aber ich glaube, das gibt erstmal so einen kurzen Überblick darüber, was eine Wirtschaftszone oder was eine ausschließliche Wirtschaftszone für eben Länder bedeuten, die eben am Meer liegen. Also dass diese ausschließliche Wirtschaftszone ist hier ja nur für Länder, die eben auch einen Meereszugang haben. Jetzt müssen wir ganz kurz noch erklären, also Taiwan hat eben so eine ausschließliche Wirtschaftszone. Man spricht ungefähr von einer Größe von 355.000 Quadratkilometern. Aber weil Taiwan ja nicht allein im Meer liegt, sondern in relativer Nähe zu anderen Ländern, insbesondere China, Philippinen und Japan, kann es zu Streitigkeiten oder Diskussionen zumindest aufgrund von Überschneidungen kommen. Also hier, wenn man sich Taiwans Ostküste anschaut, da stößt Taiwans ausschließliche Wirtschaftszone eben mit denen oder überschneidet sie sich eben mit denen von Japan und den Philippinen zusammen. Aber auch Japan und die Philippinen, deren beiden ausschließliche Wirtschaftszonen überlappen sich auch teilweise und deshalb haben die beiden sich jetzt zu entschlossen, diese Wirtschaftszonen miteinander zu besprechen und abzustecken. Und hier kommt eben das Problem hinzu, dass, also ganz kurz gesagt, da gehen wir ja gleich im Detail drauf, dass hier Taiwan bei diesen Gesprächen nicht beteiligt ist, obwohl eben ja Taiwans ausschließlichen Wirtschaftszonen von den Philippinen und Japan betreffen, berühren und überlappen. Das ist die Situation und das ist so ein bisschen ja die Problematik bei der Sache.
Ja, genau. Also als diese Nachrichten bekannt geworden ist, dass die beiden Länder miteinander über die Abgrenzung deren ausschließliche Wirtschaftszone besprechen wollten, hat Taiwan eigentlich in ersten Minuten diese Nachrichten begrüßt und man dachte aus Taiwan, wenn die zwei Nachbarn freundlich miteinander sprechen, das ist wirklich eine gute Sache. Und daher aus Taipei hat man eigentlich die Begrüßung entsendet. Allerdings nach der Reaktion von der Öffentlichkeit und der Kritik von der oppositionellen Partei Kuomintang ist die Regierung bewusster geworden, dass es sich eigentlich um eine sehr komplizierte Frage handelte und Taiwan kann nicht einfach so großzügig sagen, okay, ihr beide sprechen miteinander und so. Fertig, ne? Also man kann eigentlich diesen Beschluss gar nicht begrüßen, weil Taiwans Interesse davon sehr beschädigt werden könnte. Und es handelt sich eigentlich nicht nur um die Souveränität Taiwans, sondern auch vor allem auch um die Fischereirechte, unsere Fische und noch viele Bodenschätze in diesen Seegebieten. Und Taiwan sollte eigentlich an dem Gespräch beteiligt sein. Und daher Taiwans Außenministerium hat dann in zweiter Minute gesagt, nein, wir möchten, dass Sie bei den Gesprächen uns auch einbeziehen und Sie sollen unsere Interesse und Souveränität nicht beschädigen und so weiter. Man hat aus Taipei diesen Wunsch geäußert, aber soweit wir jetzt gewusst haben, dass Japan eigentlich nicht erweckt, Taiwan zu diesem Gespräch einzuladen. Und das war natürlich etwas enttäuschend für Taiwan. Aber überhaupt, Taiwan befindet sich wirklich in einer schwierigen Lage. Auf einer Seite, man betrachtete Peking als Feinde, Taiwans hingegen Tokio oder Manila als guter Freund, gute Nachbarin. Wir wollen eigentlich mit unseren Nachbarn zusammenarbeiten, um gegen China zu kämpfen. Aber irgendwie, wenn die Nachbarn unsere Interesse und Souveränität nicht wirklich in Betracht ziehen oder beschützen, dann fühlen wir uns natürlich schwierig. Und in diesem Zusammenhang hat Taiwan zwar jetzt seinen Wunsch geäußert, bei den Gesprächen mit den beiden Ländern beteiligt sein möchte, allerdings China verhält sich dann viel anders und zwar sehr hart. Und China hat schon sofort die zwei Länder kritisiert und forderte die auf, mit ihren Gesprächen aufzuhören.
Was so diese Bedenken, die Taiwan hat, kann ich ganz kurz nochmal auf zwei Experten hinweisen, die sich dazu geäußert haben. Einmal Leo Fugor, das ist ein Mitarbeiter an der National Jiangsu Universität, also er ist der Direktor des Taiwan Center for Security Studies und er hat eben auch geäußert, dass dieses Vorgehen von Japan und Philippinen eigentlich ungewöhnlich sei, weil man eben einen betroffenen Akteur eben in diesem Fall in Taiwan bei Verhandlungen eben ja ausschließt, obwohl man da betroffen ist. Und das könnte eben, du hast es auch schon gesagt, er warnte, dass dies die Souveränität und auch die maritimen Interessen der Republik China oder Taiwans eben ernsthaft beeinträchtigen könnte. Und wir sprechen eben, ja, eins der offensichtlichsten Sachen ist eben die Fischereirechte zum Beispiel. Also eine wichtige Sache dieser Wirtschaftszonen sind halt, dass die professionellen Fischer eben da ungestört umherfahren können und eben fischen können. Und jetzt, wenn man da das eben absteckt oder sich da nicht einig ist, bis wohin die eigentliche Zone geht oder die Grenzen gehen, dann gibt es eben immer wieder Auseinandersetzungen zwischen der Küstenwache des einen Landes und den Fischereibooten oder den Fischern des anderen Landes. Also das ist so das Offensichtliche, was eben auch öfter vorkommt in den letzten Jahren oder was immer schon vorgekommen ist. Aber es gibt natürlich auch noch andere Sachen, die dadurch beeinträchtigt werden. Ein anderer, der ähnlich argumentiert ist, hier Richard Hu, das ist ein pensionierter Generalmajor und ist eben auch stellvertretender Direktor des Taiwan Center for Security Studies. Auch er äußert sich da ähnlich. Und vielleicht können wir noch ganz kurz auf die Kuomintang eingehen. Die hat ja auch dann die Regierung kritisiert. Da fragt man sich, warum kritisiert die Regierung? Die Regierung hat das ja nicht zu verantworten. Aber eben die Kuomintang kritisiert die DPP-Regierung eben ja immer, wenn China irgendwas macht oder Peking irgendwas, was was euch nicht gefällt, kritisiert ihr oder schimpft dagegen und so weiter. Aber hier sind das eben die Philippinen und Japan und nur weil das offiziell unsere Freunde sind, ja, bleibt ihr ganz ruhig und brav und protestiert nicht dagegen. Also da wirft die Kuomintang der DPP-Regierung eben so ein bisschen Widersprüchlichkeit vor in ihrem Verhalten.
Wie ich vorhin gesagt habe, China verhält sich ganz stark gegenüber diese Gespräche und hat eigentlich vor einigen Tagen schon viele Schiffe nach Ostküste Taiwans geschickt. Und diese Schiffe sind auch schon beobachtet und begleitet von Taiwans Küstewache. Also die chinesischen Schiffe gehört nicht zu der chinesischen Marine, sondern Küstewache. Aber diese Vorgehen zeigt eigentlich, dass China immer behauptete, dass Taiwan ein Teil deren Staatsgebiete ist und um eigene Interesse zu verteidigen, schicken die ihre Küstenwache hierher, um eine Petroleumfahrt durchzuführen. Und das hat ja Peking tatsächlich gemacht. Und Taiwans Küstenwache hat diese Schiffe auch schon begleitet und davor gewarnt, dass sie nicht in die Hoheitsgefäße Taiwans eindringen sollte. Und die chinesische Schiffe hat eigentlich ein bisschen fern geblieben, nicht in Taiwans Souvenirsgefäße gekommen. Und trotzdem, das stellt eigentlich schon einen Druck auf Taiwan dar, weil die Chinesen kommen jetzt an der Ostküste Taiwans. Früher war meistens in der Taiwanstraße oder Nord-Taiwan und Süd-Taiwan. Und jetzt auch an der Ostküste, und man fürchtete in Taipei, dass sich diese sogenannten Petroleumfahrt in Zukunft zu einer Routine entwickeln würde. Und das würde natürlich für Taiwan wirklich eine sehr große Herausforderung. Eine Herausforderung nicht nur gegenüber Taiwan, sondern auch gegenüber den Philippinen und Japan. Daher, man beobachtete jetzt die weitere Entwicklung mit Aufmerksamkeit. Aber überhaupt, warum Japan und die Philippinen in dieser Zeit über diese Frage miteinander sprechen möchte. Also ich meine, die drei Länder, Taiwan, Japan und die Philippinen, sind ja Nachbarn, und diese Tatsache besteht eigentlich schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten, Jahrtausend. Und warum gerade zu dieser Zeit wird dieses Problem jetzt dann auf den Tisch gebracht? Und einige Experten gehen davon aus, dass die USA jetzt, wo ihre Fokus nicht so auf Ostasien liegen, und die beiden Länder bemühen sich miteinander noch enger zu arbeiten, ihre Verbündnis noch zu stärken, im Fall, dass die USA doch nicht mehr bereit sind, Taiwan oder Probleme in Ostasien zu lösen. Und insofern, man muss sich natürlich seine eigene Selbstverteidigungsfähigkeiten stärken.
Ja, dieser, den Hu, den ehemaligen Generalmajor, den ich eben schon angesprochen habe, der sagt eben auch dazu, dass diese Diskussionen eben unter Umständen nicht nur seetechnische Gründe haben, sondern strategische Überlegungen dahinter stehen. Zum Beispiel eben, man will austesten, wie gut die angebliche strategische Stabilität zwischen Washington und Peking die entstanden sein soll nach dem Treffen zwischen Trump und Xi Jinping. Wie belastbar diese angebliche Stabilität eigentlich ist. Und er denkt auch, dass Japan und die Philippinen einfach neue Dynamiken in die regionale Sicherheitslage einbringen möchten oder darüber nachdenken, oder sie wollen das versuchen, bevor sich die Beziehungen zwischen USA und China weiter stabilisieren. Also, ja, da sind geopolitische Überlegungen auch dabei. Aber er sieht das Ganze auch ein bisschen kritisch und denkt eben, das könnte eben dazu führen, dass China noch heftiger darauf reagiert und das ganze Gewässer um Taiwan herum noch stärker kontrollieren wird und das Ganze dann eben noch mehr in eine Art Binnenmeer verwandelt. Und das könnte eben, ja, dass diese östlichen Seegebiete Taiwans, dass sie weiter unter Druck geraten oder dass Taiwan weiter unter Druck gerät und dass dieses Seegebiet dann immer mehr unter Chinas Kontrolle gerät.
Ja, man weiß eben nicht, aber man muss ja schon im Voraus darauf vorbereiten. Auf jeden Fall, bei dem Gespräch zwischen Takahashi und Ferdinand Marcos Jr., da haben die beiden eigentlich von drei Schwerpunkten gesprochen. Erstmals, Japan und die Philippinen haben ihre Beziehungen auf die Ebene einer umfassenden strategischen Partnerschaft angehoben. Vereinbaren die beiden Seiten die Aufnahme von Verhandlungen über die Abgrenzung ihrer ausschließlichen Wirtschaftszone und Festlandsockel im Pazifik. Und darüber haben wir vorhin schon sehr viel gesprochen. Und noch ein dritter Punkt, und das ist auch ganz wichtig. Tokio überlegt jetzt, den mehrere Kriegsschiffe an die Philippinen zu verkaufen, um die Modernisierung der philippinischen Marine zu unterstützen. Und dazu gab es noch andere Waffenverkaufspläne im Gespräch. Also beide Länder werden in Zukunft wahrscheinlich auch in dieser Hinsicht enger zusammenarbeiten. Das heißt, seitdem Tokio im April dieses Jahres ihre Regelungen für Waffenexport gelockert hat, da gibt es jetzt schon mehrere Waffenverkäufe an Ausland. Und daher man fürchte, dass die beiden Länder, vor allen Dingen die Philippinen, wahrscheinlich auch dadurch ihre Ausrüstungen noch beschleunigen möchten. Und die weitere Entwicklung wird man beobachtet.
Ja, das ist ein spannendes Thema. Da werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich hoffe, das sind nur weiterhin Diskussionen, die sich dann nicht irgendwie noch in ernstere Krisen auswirken. Und damit verabschieden wir uns für heute. Am Mikrofon waren
Chubi Hui
und Ilan Huang. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war zum Abschluss des heutigen Programmes Schlagzeilen der Woche. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International heute am Dienstag, den 9. Juni 2026. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilan Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.